Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Move Illusion Podcast. Und wir haben ja jetzt, glaube ich, schon seit Äonen, also wir haben jetzt über 130 Folgen aufgenommen und wir haben immer wieder mal ein bisschen drüber geredet. Und wir haben noch eine einzige Folge direkt drüber aufgenommen. Ich rede natürlich von Fraktus. Na, Schmarrn, ich rede von Stranger Things. Als Corby kann natürlich nicht allein über Stranger Things reden, weil da so viele Referenzen und so viele geile Momente in der Serie drin sind. Deswegen habe ich mir Unterstützung geholt in Form von Mike. Hi Mike.
Servus und habe die Ehre.
Und bevor wir zwar jetzt gleich loslegen, muss man natürlich auch sagen, jemand, der wieder mal nicht dabei ist, der uns dazu genötigt hat, dass er gesagt hat, hey, wir machen da eine riesige Folge drum. Ja. Wir machen mal nicht einfach nur eine Folge über die neueste Staffel, sondern wir reden mal über alles und schauen, dass wir Referenzen mitbringen. Wer weiß, wahrscheinlich hat er dem einen oder anderen Hauptdarsteller auch noch geschrieben, ob die nicht Bock haben, dass da kurz mitmachen. Ja. Und zufällig hat der Kani wieder mal keine Zeit. Aber ich glaube, wir werden das schon schaukeln, oder?
Ach, das kriegen wir schon. Und wenn es wirklich ist und es haut nicht hin, dann kriegen wir wieder Abmahnung, was so ist.
Ja, eben. Ja, wir haben ja gesagt, wir reden halt über auf jeden Fall die neueste Staffel, aber es wird den einen oder anderen von euch ja geben, der vielleicht noch nichts mit Stranger Things anfangen kann. Deswegen reden wir auch, also wir machen mal so ein Mini-Recap von Staffel 1 bis 3. Sprich, für alle, die mit Stranger Things noch gar nichts anfangen können, kann man vielleicht nur kurz so abholen, dass wir mal umschreiben, in welcher Zeit es spielt und was für Referenzen es hat, bevor wir jetzt da irgendwie großartig in Spoilern kennen, weil dann haben die Leute die Chance, dass sie sich ein bisschen umspitzen lassen und können dann selbst entscheiden, ob sie sich dann endgültig spoilern lassen oder nicht.
Ja, falls es überhaupt auf der Welt noch irgendjemand gibt, der die Serie nicht gesehen hat.
Ach ja, ich glaube, der ein oder andere, der bis jetzt gemeint hat, das ist eine Kinderserie, hat da eventuell noch nicht reingeschaut.
Du, es war sogar so, dass ich am Samstag auf einer Taufe gesessen bin von meinem Neffen und habe dann einfach mal so als Gag Stranger Things in den Raum geschmissen und auf einmal sind meine Tanten alle ganz hellhörig geworden und haben mir alle angeschaut und gesagt, ja freilich, haben wir mir die vierte schon gesehen, ist ja klar. Und ich dachte, wow, hätte man nicht gedacht. Also aus eigenem Antrieb und die Damen sind ja doch schon wegen älter und ja, die haben gesagt, sie schauen sich das gerne an, das ist super.
Ja, ist ja, also voll. Allein dafür lohnt sich mal einen Monat oder zwei Netflix zum Holen. Ich bin ja ein Kind der 90er und du bist ja Kind der 80er.
Ja, ich meine, also geboren schon in die 80er, zwar von die 80er so nicht wirklich so viel mitgekriegt, aber aufgewachsen mit den Filmen aus die 80er und mit dem ganzen Feeling, was die Filme der 80er haben und das Feeling hat auch die Serie und ich sage es immer wieder gern, auch bei vielen Leuten, die dann sagen, ja, das ist Zitate-Kino, das nervt mich so viel. Stranger Things, das nimmt mich zuerst mal bei der Hand, dann zieht es mich zärtlich zu. Dann darf ich mich auf seinen Showsurface sitzen. Oh Gott. Dann nimmt mich Stranger Things ganz zart in den Arm und wiegt mich die ganze Zeit. Und das finde ich schön. Also das ist so richtig schöner Balsam für die Seele und ja, immer wieder schön. Das ist wirklich eine Serie fürs Herz.
Also an die ganzen Perversen, die jetzt sind natürlich da was vollkommen ekelhaftes vorstellen. Nein, der Mike möchte mit beschreiben, wenn man sich das anschaut, dann kommt man sich wieder ein bisschen vor wie ein Kind. So hat er es gemeint.
Ja, nicht wirklich wie ein Kind, aber es wiegt mich, es umschmeichelt mich und es ist die Serie, die mich mag. Die Serie, ich mag nicht nur die Serie, mag nicht nur ich, sondern die Serie mag mich auch.
Oh.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich fühle mich da schon dann wieder so ein bisschen wie ein Kind, weil mich das so an diese ganzen großen Filme aus den 80er erinnert, die einfach ich schon als Kind immer geliebt habe. Also Zurück in die Zukunft oder ich glaube Indiana Jones war ja da auch ganz groß. Das waren für mich als Kind immer richtig geile Abenteuerfilme und Stranger Things ist in jeder Staffel ein Riesenabenteuer.
Ja.
Es spielt da in die 80er. Es geht um Gruppe Kinder, die außergewöhnliche Sachen entdecken und erleben. Da gibt es echt so viele geile Referenzen. Sie haben das so super in diese 80er mit reinbracht und wirklich in jeder Staffel schauen sie eigentlich, dass sie nur irgendwie uns draufsetzen. Also ich bin mir nicht mehr sicher, in welchem Jahr es beginnt, aber gefühlt mit jeder Staffel, es geht ja dann Jahr für Jahr weiter, kommt eine neue Referenz. Dann kommt da mal irgendwie eine Referenz zu Terminator. Dann kommt eine Referenz zu Ghostbusters. Und ich meine, für jemanden, der einfach nur diese Filme schon gern mag, ist es halt mal richtig cool, dass er in so einer neuen Serie, die halt in der Zeit spielt, dann nochmal mit zu erleben, wie die das halt feiern. Die sitzen ja auch in irgendeiner Staffel, gab in der dritten, im Kino und da läuft dann Zurück in die Zukunft. Und da habe ich mir dann gedacht, boah, leck, wie geil. ich möchte halt auch zurück in die Zukunft im Kino sehen.
Ja.
Ich muss echt sagen, bis ich diese Szene gesehen habe, bin ich noch nie auf die Idee gekommen, wie geil das wäre, Zurück in die Zukunft im Kino zu singen.
Mhm, auf jeden Fall. Und die haben das alles schon, ja, die singen das Ganze im Endeffekt so, weil er halt zu der Zeit im Kino läuft. Du hast halt den Film schon 1000 Mal gesehen im Fernsehen und sonst was, aber im Kino das zum singen und das bei der Uraufführung oder auch der Weiße Hai oder sowas, so ja. Wegweisende Filme, das ist schon, ja, war schon Schmankerl.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, und wir schauen mal heute die Klassiker von morgen im Endeffekt, oder?
Ja, richtig. Hast du noch irgendeine Erklärung für Stranger Things, ohne dass wir jetzt großartig spoilert finden?
Nein, das ist schon gut so. Ich darf jetzt einfach mal ein bisschen über die ersten drei Staffeln jetzt mal ein bisschen schwadronieren. Und wer da noch da sitzt, der hört dann noch was über die vierte.
Genau. Also ab jetzt geht's so in die Richtung Spoiler. Ich habe ja vorhin gesagt, es geht da um ein paar Kinder, die befreundet sind, die vor allem sehr gerne Dungeons and Dragons spielen, also das Würfelspiel, wo man halt ganz viel mit seiner Fantasie machen muss und da gemeinsam Abenteuer gegen Monster bestreiten. Wie es der Zufall so will, taucht ein reales Monster auf einmal in deren Stadt auf, und zwar in Hawkins in Indiana. Das müsst ihr euch nämlich merken, das ist nämlich gar nicht so unwichtig. In Hawkins passieren nämlich ständig Stranger Things.
Ja,
ja, und die radeln halt da umeinander und wollen eigentlich dann gerade nach Hause fahren. Und bei dem Weg zum Nachhausefahren verschwindet einer der vier Freunde, und zwar der Will Byers. Die anderen heißen Mike, Dustin und Lucas. Und ja, in der ersten Staffel geht es im Prinzip darum, wo zum Teufel ist der Will und wie findet man den wieder? Und dazu kommt natürlich nur eine der anderen wichtigen Figuren, und zwar die Elf oder Elfie, wie sie es in der ersten Staffel nur nennen. Mhm. Mike, wer ist die Elfie? Was ist da los?
Die Elfie, die entkommt quasi aus einer Forschungseinrichtung in Hawkins, dem Hawkins Lab, umgangssprachlich genannt. Und die hat psychokinetische und ja, die ist im Endeffekt ist ein X-Men. Die hat coole Kräfte, die kann auf alle Fälle Sachen bewegen.
Psychokinetische
Kräfte, sehr gut, sehr gut. Ja, und die Elfie, die ist im Endeffekt total verstört, sage ich jetzt einmal. Und der Mike, der nimmt die Elfie quasi bei sich auf und holt sie im Keller, genau, und nimmt sie bei sich auf und lässt bei sich im Keller wohnen. Ja, und die Jungs beginnen halt dann mit ihr Freundschaft zum Schließen.
Weil sie dann relativ schnell merken, irgendwie hat sie eventuell irgendwas mit dem Verschwinden vom Will zu tun.
Genau.
Weil in der Nacht, wo sie ihren Will suchen, finden sie dann die Elfie im Wald, die ja eben auf der Flucht war. Und so wie es du erklärt hast mit, sie verstecken sie im Keller, das hat ja auch schon Referenzen zum Film der 80er, oder?
Ja, völlig. E.T. natürlich.
Genau, sie behandeln sie wie E.T. Das heißt, sie verkleiden sie dann einmal.
Sie kriegt sogar einmal so eine Perücke aufgesessen, dass du sagst, ja, das kann dir direkt schon die Perücke sein, die der E.T. auch aufgehört hat an Halloween.
Genau. Also sagen wir mal, in Stranger Things geht es dann nicht nur um die Kinder, sondern auch um die Geschwister und Familie dieser Kinder, weil natürlich sucht er die Mutter und der Bruder von Will überall nach ihm und machen sich da brutal für Sorgen. Und dazu kommt auch noch der Hopper, das ist der Polizeichef von Hawkins, der natürlich dann auch damit beauftragt wird, den Will zu suchen und dem halt da auch sehr viel dran liegt, den wiederzufinden. Der Hopper wird gespielt vom David
Harbour.
Harbour, genau. Viele Leute kennen ihn vielleicht als den neuen Hellboy. Den neuen, wahrscheinlich letzten Hellboy, den er so spielen durfte. Und die Mutter von Will, die Joyce, wird gespielt von der Wynona Ryder, oder?
Ryder.
Genau.
Genau. Die, wo eigentlich nur genauso ausschaut wie vor 20 Jahren. Die kannst du mit Keanu Reeves zusammen da.
Brutal, die Frau ist krass.
Und liefert in Stranger Things, glaube ich, ihr beste schauspielerische Leistung überhaupt ab. Die ist wirklich stark.
Also da, wo ich das erste Mal die erste Staffel gesehen habe, da, ich habe da wirklich richtig mit ihr mitfühlen können. Ich finde mal, also niemand in dieser Serie vermittelt dieses, boah scheiße, ich mache mir gerade so viel Sorgen um mein Kindgefühl wie sie.
Absolut. Und man muss ja wirklich sagen, die Serie ist an sich ja super gecastet. Also von den ganzen Jungschauspielern mal abgesehen oder auch von die älteren Schauspieler. Das ist wirklich alles so toll gecastet und die Charaktere sind so schick geschrieben, dass du wirklich da mitfieberst. Und das ist wirklich unglaublich, wie gut da die Duffer Brothers, was die da für ein Gespür gehabt haben, wie es ans Casting und ans Schreiben von denen Charaktere gegangen ist.
Wie wir vielleicht nur erwähnen sollten, weil sie ja doch auch zu den Hauptcharakteren mit dazu gehört, das ist die Schwester von Mike, die Nancy, Nancy Wheeler, die und ihr Freund, der Steve, ja, die... Oh Gott, das ist echt eigentlich schwierig für die erste Staffel, das zu erklären. Die Nancy versucht halt dann auch, den Will mitzufinden, hat aber gleichzeitig so ein bisschen Gewissensbisse, weil das Monster, das dann da auftaucht, eine von ihren Freundinnen tötet. Und da glaubt ihr keiner, außer eben der Bruder von Will, der dann da langsam irgendwie auf die Spur kommt. Und ja, ihr merkt schon, eigentlich müsste man über die erste Staffel wahrscheinlich da eine eigene Folge drüber machen, weil es sehr verstrickt ist. Es sind sehr viele Hauptcharaktere gleich ab Staffel 1. Man kann aber sagen, im Endeffekt, die Elfie, die aus diesem Labor ausbricht, die wird dann von den Leuten, die in dem Labor arbeiten, gejagt, weil sie hat ein Tor aufgemacht, durch das dieses Monster, über das ich vorhin immer wieder gesprochen habe, in die reale Welt gekommen ist. Und da machen wir wieder einen Bogen zu Dungeons and Dragons, weil die Jungs, die haben das irgendwie schon im Gespür gehabt, die haben nämlich in ihrem letzten Abenteuer den Demogorgon, oder so heißt er?
Demogorgon, ja.
Demogorgon versucht zu besiegen. Und der ist tatsächlich von der Schattenwelt, also praktisch die umgekehrte Realität, in die Realität gekrochen und hat den Will entführt.
Genau. Und der Will sagt ja im Endeffekt auch noch, bevor er dann zum ersten Mal, quasi wenn er sie trennen, die Jungs, und bevor der Will dann entführt wird, sagt er noch, ja, Black Laffer mit dem Spiel und der Demogorgon hat mich geschnappt. Zack. Und er kommt nie mehr daheim an oder er kommt dann nicht mehr zu Hause an. Die haben es quasi schon Foreshadowing betrieben.
Genau. Elfie, wie schon gesagt, hat durch ihre psychokinetischen Kräfte bei dem Ausbruch aus, oder was heißt aus Versehen, vielleicht mit Absicht, wer weiß, dieses Tor in diese Schattenwelt geöffnet, ist dann abgehauen und die im Labor untersuchen halt jetzt dieses Loch, haben natürlich ein Rieseninteresse darauf, was da so abgeht, und haben aber dann auch immer wieder mal mit diesen Demogorgon zu kämpfen.
Ja.
Ende von Staffel 1 ist, sie besiegen, also die Kinder besiegen mit Hilfe von der Elfie den Demogorgon, und zwar so, dass sie sich schützend vor ihre Freunde stellt und den Demogorgon, ein furchtbares Wort, auflöst und dabei allerdings selbst verschwindet.
Bam, bam, bam.
Bam, bam, bam. Genau. Die Joyce und der Hopper sind in der Zwischenzeit ins Labor eingebrochen und haben durch dieses Tor, das die Elfie da geöffnet hat, den Will in der Schattenwelt gesucht, gefunden und gerettet.
Genau.
Ja. Dann Staffel 1 vorbei, alle sind scheiß traurig, weil Elfie weg ist.
Alle sind traurig, wirklich alle.
Ich war auch traurig, aber dann dachte ich, wie kann man so eine saugeile Figur einführen und dann einfach wieder verschwinden lassen? Das geht einmal gar nicht. War ich also schon stinkwütend, hat mir gedacht, Staffel 2, mach's besser.
Ich habe damals noch gemeint, wo das rausgekommen ist, das war irgendwie so ein Eintagsding, quasi eine so eine Staffel, dann Ende. Und dabei ist dann, Gott sei Dank, die Ankündigung gekommen, es geht weiter. Juhu.
Staffel 2 beginnt ein Jahr später. Und es ist kurz vor Halloween, die Jungs machen weiter wie davor auch schon. Der Will ist ein bisschen verstörter und der Mike ist natürlich traurig, weil seine Freundin, die Elfie, weg ist und jeden Tag versucht er sie zum Funken in der Hoffnung, dass sie ihn irgendwie hört. Da muss ich sagen, ist ein grausamer Start, weil natürlich lassen die Serienmacher da erstmal im Unklaren, ob es mit der Elfie irgendwie weitergeht oder nicht. Aber sie kommt Gott sei Dank wieder. Wir Zuschauer merken, der Hopper hat sie relativ schnell, oder was heißt schnell, nach ein paar Tagen im Wald gefunden, wo sie sie durchgeschlagen hat. Sie hat es nämlich geschafft, von der Schattenwelt wieder zurück in die Realität zu kommen, weil beim Auflösen von dem Monster ist sie irgendwie in die Schattenwelt gerutscht, ist dann durch ein Loch wieder zurück in die Realität und hat sie dann erst einmal im Wald verkrochen. Der Hopper hat es mit aufgenommen und ist für sie jetzt praktisch der Vaterersatz.
Genau.
Weil wir bis jetzt so wenig Hauptcharaktere hatten in der ersten Staffel, hat sie der ein oder andere gedacht, ach, packen wir noch in die zweite Staffel gleich nochmal ein paar mehr Hauptcharaktere mit dazu. Unter anderem die Mad Max. So, und jetzt darfst du erklären, wer die Mad Max ist.
Die Max, die zirkt nach Hawkins mit ihrem Bruder, dem Billy. Und der Billy ist ein wenig so ein Bully, so ein Draufgänger, so ein, der hört Metal und Rock und so. Das ist einer von den Besen, oder? Oder? Das sind immer die Besen, die wo Rock und Metal hören.
Wieder Carney, genau.
Die Max, im Endeffekt, sie taucht auf und der Lucas und der Dustin haben sofort hin und weg von ihr und wollen ihr eigentlich gefallen oder wollen es umgarnen, sage ich jetzt einmal. Ja, auf alle Fälle wird die Max nach und nach, kommt die dann zum Team, zum Freundeskreis der Jungen mit dazu und wird quasi aufgenommen im Club der Verlierer.
Naja, nicht so einfach. Also sagen wir mal, der Dustin und der Lucas sind da natürlich sofort dafür. Der Will hat nur Bedenken, weil der Will will eigentlich nur Dungeons and Dragons spielen.
Und der Will ist sowieso der Winsler der Serie.
Ja, richtig.
Also, ich hasse ihn. Das ist der einzige, den ich wirklich
hasse. Er hat halt einfach von Anfang an einen scheiß Start gehabt.
Das stimmt. Aber er ist ja einfach Winsler. Er zieht das wirklich bis zur vierten Staffel jetzt dann durch. Und in der vierten ist dann richtig grauslich. Also er ist der Will der Winsler.
Will der Winsler, ja. Er hat in der zweiten Staffel auf jeden Fall richtige Probleme, weil die Schattenwelt ist nicht ganz ohne irgendwelche Nebenwirkungen an ihm vorbeigegangen. Mhm. Er hat ständig Visionen und Verbindungen zur Schattenwelt. Und dieses Mal hat er nämlich Visionen von dem neuen Monster in der zweiten Staffel. Und zwar dem Mind. Oh, ich bin so gut mit Namen. Wie heißt der? Mind Master? Keine Ahnung.
Mind Flayer.
Natürlich, wie kann ich da nicht drauf kommen? Der Mind Flayer.
Ja, da kommst du da nicht drauf. Was ist denn los mit dir?
Ein riesiges Schattenmonster. Und da muss ich sagen, war ich gleich wieder sofort dabei. Ab der ersten Folge habe ich mir gedacht, oh geil.
Sofort.
Jetzt wird's interessant und das ist auch wirklich in meinen Augen ein sehr interessantes Monster, weil der besetzt dann irgendwann auch den Will. Mhm. Sprich, der benutzt ihn als Wirt und spioniert dann dadurch alle anderen aus.
Genau. Jetzt weiß ich nicht, nur mal zur ersten Staffel. Ich finde, dass jede Staffel von Stranger Things ein zentrales oder mehr oder ein paar zentrale Themen hat, die auf bestimmte Filme hinweisen. Im Endeffekt, ich finde, dass die erste Staffel ganz stark an Poltergeist und E.T. angelehnt ist. Mhm. Weiß ich nicht, wie es da dir geht. Oder auch Firestarter vom Stephen King. Und bei der zweiten Staffel ganz stark eben Gremlins und der Exorzist. Exorzist eben auch mit der Besessenheit vom Will und die Anspielung dann auf Gremlins ist eher dann das, wo man sagt, okay, der Dustin findet ja dann einen von den kleinen Demogorgon-Hunde oder Demo-Hunde und zirkt das dann quasi auf. Und das finde ich irgendwie, das ist ganz stark an Gremlins angelehnt.
Ja, gebe dir recht. Habe ich tatsächlich jetzt noch nicht so die Referenz dazu gezogen mit Gremlins.
Okay.
Aber ja, gebe dir recht.
Also, hast du was anderes gesagt? Was sagst du, in der zweiten Staffel geht es eher was anderes? Oder hast du gesagt, in Staffel 1 tust du das dem noch was anderes? Ne?
In der Staffel 2 ist es für mich ganz deutlich Ghostbusters.
Okay.
Da gibt es auch solche Hunde.
Das stimmt.
Verdammt.
Richtig. Der, wie heißt es? Nicht, der Große ist der Obergeist und der andere ist der Schlüsselmeister.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die Hunde einen Namen haben. Hund A und B, auf jeden Fall scheiß gruselig.
Ja, das stimmt, Freilich hast du recht.
Jedenfalls, sie haben in der Staffel 2 irgendwann natürlich einen Endkampf mit dem Mindslayer dann vor sich. Das eine findet zum anderen, sie treffen die Elfie wieder, die in der Zwischenzeit ein bisschen einen, Rebellenausflug gemacht hat. Sie zerstreitet sie irgendwann mal mit dem Hopper. Der hat ihr halt ein paar Regeln auferlegt, unter anderem, dass sie halt das Haus nicht verlassen darf. Und sie denkt sich dann irgendwann, jetzt reicht's aber, jetzt mag ich aber raus. Sie ist auf der Suche nach ihrer Mutter, findet die auch und findet aber dann auch noch eine ehemalige, wie nennt man das, Laborkameradin.
Ja.
Ja, und zwar ein Punkermädchen, das mit ihrer Punkergang unterwegs ist, die auch eine Nummer am Arm hat und auch psychokinetische Kräfte hat. Sie kann nämlich anderen Leuten vorgaukeln, dass irgendwelche Visionen, also die kann Visionen anderen vorgaukeln. Ja. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Fähigkeit.
Aber sie ist ein sympathischer Arschloch.
Ja.
Wenn du mir jetzt wieder fragst, weil du merkst ja immer mit die, was hat mir sehr gut gefallen und was hat mir nicht gefallen, diese zweite Staffel, diese eine Folge, in der die Elfie sich da der Gang da kurzzeitig anschließt, das ist für mich das Lowlight. Die Folge nervt mich zu Tode. Das war jetzt eins von den Sachen, wo ich gesagt hätte, mag ich nicht.
Ich glaube, für die Charakterentwicklung aber trotzdem eine wichtige Folge, weil sie hat dann da ein paar, ja, wie soll ich sagen, ja, kriminelle Dinge, mit denen ihr abzirkt und oder dabei ist, kriminelle Dinge abzuziehen. Vielleicht dann nicht so ganz freiwillig, weil sagen wir mal, die beeinflussen halt da einfach ein kleines Mädel. Und da trifft sie ja dann auf ihren Papa wieder. Der Papa ist der, ja, wie soll ich sagen, der Chef im Labor, der, genau, der diese Kinder, also sie heißt ja Elfie, weil auf ihrem Handgelenk ist eine Elf tätowiert. Sprich, wenn sie die Elfte war, dann gab es ja davor auch schon welche. Und dieser Papa, der hat dann praktisch diese ganzen Kinder da betreut und hat mit denen Versuche gemacht, unter anderem auch mit der Elfie. Und die, ich weiß nicht mehr, ich glaube Nummer 8 war glaube ich das Punkermädel, die dort hat dann einmal eine Vision erschaffen, damit die Elfie halt dann auf den Papa trifft. Das ist, finde ich, schon ein emotionaler Moment, weil ihr das da wirklich abkauft, dass sie das halt voll mitnimmt. Aber ich weiß, was du meinst, es passt halt irgendwie nicht so ganz in die restliche Atmosphäre von der Staffel rein. Ja.
Und sie brechen doch dann einmal bei irgendjemandem ein und bedrohen den dann.
Ja, genau.
Das wird dann auch gefilmt und so. Und das hat mich ganz stark an Henry, Portrait of a Serial Killer, ein bisschen erinnert. Und die Charakterzeichnung von der Gang da und so, das hat mich genervt. Das war blöd. Ja.
Ich wollte gerade nur sagen, die zweite Staffel fängt nämlich eigentlich saucool an, auch nur mit Videospielhalle und allem drum und dran. Und das ist auch so ein geiler Kinder-80er-Flair, also wo man sich denkt, boah, ein Traum. Und da passt halt dann diese eine Folge ja so gar nicht rein. Aber der Rest ist immer sehr stark an Halloween angelehnt, weil es eben um die Zeit um Halloween herum spielt, verfaulte Kürbisse und so immer wieder mal thematisiert werden. Und da hast du recht, da ist das Lowlight von der Staffel. Nur ein Charakter, der in der Staffel eingeführt worden ist, der leider dann aus der Staffel heraus nicht weiterkommt, ist der Jean Austin, der Bob. Jetzt sitzen die ein oder anderen da und denken sich, okay, was ist da irgendwie cool? Der Sean Austin, leid, wer Herr der Ringe gesehen hat, der weiß, wer das ist. Der Sam ist da dabei, der Samwise Gamgee.
Ah, genau.
Und im Endeffekt spielt er sogar den Charakter.
Und er macht dann eine ganz geile Anspielung an S, wo er sagt, er war mal in so einer Kleinstadt und so und hat dann irgendwie so seltsame Dinge erlebt und so. Weil ja, oder er sagt dann sogar mit irgendeinem Clown oder irgendwie so, ich weiß jetzt, ich bring's nicht mehr zusammen, aber das war hundertprozentig eine S-Referenz, die er da raushaut.
Was ja auch cool ist, ist, dass er ja, glaube ich, der Hauptdarsteller von Stand By Me war. Na, die Goonies?
Die Goonies, davon. Ja.
Bei die Goonies.
Genau.
Habe ich noch nie gesehen.
Wo's? Wo's? Du möchtest einen Filmpodcast machen, hast Goonies noch nie gesehen. Was ist mit dir los? Wie bist du?
Ich wiederhole das, was ich am Anfang gesagt habe. Du bist ja Kind der 80er. Also da unterscheide ich jetzt gerade nicht, ob du in den 80er geboren bist oder da viel Filme der 80er sehen konntest.
Ja.
Ich habe das ernst gemeint, ich bin ein Kind der 90er. Und Goonies ist halt für mich dann da ein bisschen zu alt.
Scheiße.
Ja, ich habe ganz, ganz, ganz spät erst so Sachen gesehen wie Alien oder wie Gremlins, den habe ich tatsächlich erst vor ein paar Jahren gesehen, weil ich mich als Kind wegen einer Szene so dermaßen davor gefürchtet habe, dass ich mir das nie anschauen konnte.
Okay.
Nie.
Bei mir hat es geheißen damals, da waren wir öfters einmal bei Leiter eingeladen und dann hat es geheißen, ja, da fahre ich mit, das ist immer schön und Ding und da isst man gemütlich und dann darf man immer nur Kassetten anschauen. Und zack, die haben mir dann irgendwas reingeschoben, da, den haben wir jetzt bei der Videothek sicherheitskopiert, schau dir den an. Und dann hast du jetzt so geile Sachen gesehen, irgendwie mit 8D, Gremlins oder Ghostbusters oder Conan der Barbar oder irgendwie so. Das war immer cool.
Ja, das glaube ich da auch. Bei mir hätte ich halt dafür töten können, dass ich jetzt Pokémon 1 nochmal sehe.
Geil.
Ja.
Du bist Sau.
Nein, ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe, glaube ich, noch nie ganz E.T. gesehen.
Okay.
Also ich weiß nicht, wie oft ich schon angefangen habe mit dem Film. Jetzt mal eingeschlafen bin und mir gedacht habe, ja, irgendwann hören wir den schon an.
Karri, aber Karri.
Das Ende habe ich so oft schon gesehen. Wahnsinn. Gut, aber zurück zu Stranger Things. Mike, warum ist denn das wichtig, dass ich den John Austin überhaupt erwähnt habe? Was macht denn der in der Staffel?
Das wird oder ist der Leben oder Lebensgefährte oder der Freund von unserer Joyce, von der Winona Ryder. Die verbringen Zeit miteinander, die mögen sie recht gern und so. Und dann bei dem finalen Konflikt quasi dann in den Hawkins Labs, genau, Hawkins Lab, da opfert er sich quasi für die anderen, damit die alle entkommen können und er opfert sich den Demo-Hunden im Endeffekt. Und genau. Das ist eine ganz arme Sau, weil das einer von den absoluten Sympathen ist.
Ja, das stimmt.
Wenn also, in der vierten Staffel jetzt dann nochmal Apps, nochmal einen Sympathen.
Herr Bluser.
Und der sie opfert und das rasiert mir unglaublich die Eier.
Ey, wir reden ja, glaube ich, die vierte Staffel. Da sind mehrere Momente, die Eier rasiermäßig unterwegs sind, ja.
Ja.
Jedenfalls, die zweite Staffel endet damit, dass die Elfie ein riesiges Tor, das eben dann da entstanden ist, oder es ist, glaube ich, nur das alte Tor, das immer größer geworden ist, dann mit ihren verstärkten Kräften langsam schließt und dann dadurch diese ganzen Demogorgon-Hunde sterben, weil sobald praktisch das Tor zur Schattenwelt geschlossen ist, haben diese Viecher einfach Macht mehr in der realen Welt und verreckern. Und der Mind Flayer, oder? So heißt er. War eben kurz davor, dass er in die reale Welt eintritt und wird dann dadurch wieder zurück in die Schattenwelt katapultiert und muss dann dort weiter schmachten.
Aber nicht lang.
Nicht lang, weil die dritte Staffel steht schon in die Startlöcher und zeigt uns, dass der Mindflayer doch nur zumindest ein Stückchen in der realen Welt unterwegs war. Und zwar der Will, der war ja besessen teilweise von dem Mindflayer. Und in der zweiten Staffel treibt es halt diesen Mindflayer aus ihm heraus. Und dieses Stückchen Nebel, das dann freigesetzt worden ist, ja, holt sie nach und nach lauter eklige Rattenkadaver oder sorgt dafür, dass Ratten angezogen werden, lässt sie zerplatzen und wird dann zu einer, ja, fleischigen, ekligen Monstermasse.
Voll geil. Wo wir auch schon bei der ersten, beim ersten Film sind, wo ich sage, der Film orientiert sich ganz, oder die dritte Staffel orientiert sich ganz stark an The Thing vom John Carpenter mit den ganzen schleimigen Monstereffekten oder auch The Blob. Das Remake von The Blob.
Wobei, in der dritten Staffel ist mir schon öfter dieses CGI-Gedöns aufgefallen. Also,
CGI-technisch finde ich die Serie eigentlich schon ziemlich stark.
Ich sage nicht, dass die Effekte schlecht sind, aber sagen wir mal, ist es jetzt ja doch eher so, dass ich in The Thing, wenn ich an The Thing denke, dann mehr an die praktischen Effekte denke.
Ja.
So ist jetzt gemeint.
Auf alle Fälle habe ich am Anfang von der dritten Staffel schon einen Nerdgasmus gehabt, wie sie reinschleichen in George Romero's Day of the Dead. Fand ich ja schon mega.
Ja, dann erklär mal, um was geht's in der dritten? Ich habe jetzt fleißig die erste und zweite größtenteils umschrieben. Du hast bis jetzt gesagt, du hast die Punk-Folge.
Richtig. Ich weiß gerade noch, dass das ganz schön gut war mit dem Day of the Dead.
Ja, gut, ich helfe dir. Pass auf, in der dritten Staffel geht es vor allem um die Mall. In Hawkins ist eine Mall eröffnet worden und da spielt sich eigentlich jetzt mittlerweile alles ab. Also die halbe Stadt ist da immer unterwegs, da gibt es lauter verschiedene Geschäfte. Der Steve, also der mittlerweile Ex-Freund von der Nancy, arbeitet da mit einer Kollegin, mit der Robin, in einem, was ist das, ein Eiscafé oder so? Oder
Eisdiele,
Eisgeschäft. Ja. Der Dustin war auf dem Camp, kommt wieder zurück, hat eine Freundin, ist irgendwie total gut befreundet mit dem Steve. Und die sind einer Verschwörung auf der Spur, weil irgendwie kriegen die mit, dass irgendwelche Russen in Hawkins unterwegs sind.
Die Russen haben im Keller von der Mall und machen da Ruski-Sachen.
Und die wollen herausfinden, was da los ist.
Genau, die machen da eben Experimente mit dem Dimensionstor im Endeffekt.
Genau. Da hast du jetzt aber schon sehr weit hinten hinten eingelangt in die dritte Staffel.
Okay.
Die anderen schlagen sie dabei herum mit Liebesbeziehungsgedöns. Also die Max ist mittlerweile mit dem Lucas zusammen, die Elfie ist selbstverständlich mit Mike zusammen und haben aber da ein bisschen Probleme mit dem Hopper, weil dem gefällt es überhaupt nicht, dass der Mike jeden Tag mit der Elfie zusammenhängen muss. Und das fand ich zum Beispiel ein bisschen blöd, dieses Beziehungs-Hin und Her und jetzt muss ich hier den bösen Papa spielen und jetzt darf der eine nicht mehr mit ihr umeinander schmusen oder was weiß ich. Dabei finden sie heraus, dass sie der Bruder von der Max, der Billy, komisch benimmt und dass der irgendwie von irgendwas besessen ist. Und zwar von der Schleimbatzenmasse vom Mindflayer. Der Mindflayer hat nämlich herausgefunden, wie er Leute manipulieren kann, und zwar so manipulieren kann, dass er wirklich den Geist von denen besetzt und besetzt gefühlt die halbe Stadt, oder?
Ja, das geht hier.
Genau. Sagen wir mal, die Kinder müssen halt dann gegen den Mindflayer in dieses Mal nicht Rauchgestalt oder Nebelgestalt kämpfen, sondern in fleischgewordener Gestalt. Und das ist natürlich um einiges herausfordernder wie in der Staffel 2. Vor allem, weil eben dieser Schleim und Fleischbatzen in der realen Welt umeinander kraxelt und sie da fröhlich durchgefrisst. Also da gab es ja ein paar Szenen, gerade in dem Krankenhaus, habe ich mir echt gedacht, alter Falter, das ist definitiv keine Kinderserie mehr.
Nein, es steigert sich auf alle Fälle. Action-technisch und auch gewalttechnisch wird es immer mehr. Wir haben doch dann auch den Russen dabei, der da einen auf Terminator macht und da sauber aufräumt. Der kennt auch keine Gnade und da geht es ziemlich rund. Schon in der dritten. Ja. In der vierten steigert er sich dann nochmal, aber die dritte war schon das Highlight an Härte der Serie.
Es gibt nur ein paar Charaktere, auf die sind wir jetzt gar nicht so eingegangen, die sind teilweise auch schon seit der zweiten Staffel dabei, zum Beispiel der Murray, Der Murray ist ein Verschwörungstheoretiker, so würde ich ihn jetzt mal bezeichnen, den der Hopper irgendwie über Umwege kennenlernt und der Anna halt dann auch dabei hilft, zum Beispiel diese russische Verschwörung ein bisschen aufzudecken. Die Joyce und der Hopper kommen nämlich dann dem auf die Spur. Und am Ende des Showdowns sind dann Joyce, der Hopper und ich glaube der Murray zusammen mit den Russen kurz vor dem Öffnen oder Schließen des Schattenwelttors. Und dabei opfert sie der Hopper und stirbt.
Vermeintlich,
genau. Die Kinder besiegen halt in der Zwischenzeit den Mind-Flyer und dabei opfert sich der Billy, der dann unvermeintlich tatsächlich stirbt.
Sehr bitter. Hobby Ming.
Echt?
Ja.
Ich fand den sehr unsympathisch.
Okay. Nein, ich war früher auch so. Nein, ich fand ihn irgendwie, das war irgendwie so andere. Der war einfach so der Rowdy-Typ und Rockherrn und und Mädelsabgreifer und so und alle schmachten's nach oben. Und ja, ich fand den schon cool. Das war mir was anderes. Weil er doch ja von charaktertechnisch aus der Rolle fällt in der Serie und fand ich cool. Oder auch den Russen, der dabei ist, der Dr. Alexei, der wo nur Russisch spricht, den fand ich auch sehr cool. Das ist auch sehr traurig, dass der dann stirbt. Das fand ich auch sehr blöd. Kackrussischer Terminator.
Ja, es ist arm, ich finde in der dritten Staffel irgendwie so vorkommen, okay, wir haben jetzt den und den zwar eingeführt, aber eigentlich wollen wir uns so lange gar nicht mit denen beschäftigen, also lassen wir die mal verrecken. Mhm. Bis dahin habe ich mir auch gedacht, okay, die Kinder kommen da immer irgendwie aus der ganzen Sache raus. Tja, und damit würde ich jetzt in die vierte Staffel einleiten, weil dem ist nicht so. Zumindest waren jetzt in der vierten Staffel, die teilweise echt krasse Längen haben, also diese Folgen.
Ja.
Die letzte Folge dauert über 150 Minuten.
Ja, 2 Stunden 30, oder?
Ja. Da passiert natürlich wieder einiges. Also es ist mittlerweile noch mehr Zeit vergangen. Es ist alles also ein bisschen auseinandergegangen. Die Joyce ist mit dem Will, mit der Elfie und mit dem Bruder von Will, mit dem... Na, wie heißt der?
Der Bruder vom Will.
Hey, du hast auch so ein Namensgedächtnis.
Der Charlie.
Der Jonathan.
Charlie heißt den echt. Der Jonathan, richtig.
Mit dem Jonathan weggezogen. Zum einen zum Schutz ein bisschen von der Elfie, dass die halt da nicht nur weiter gesucht wird. Von den bösen Labormenschen oder von der Regierung, die sind nämlich da auch mittlerweile auf der Suche nach ihr, sondern auch, sie sagt halt, in Hawkins ist so viel Scheiße passiert, da muss sie damit abschließen und sie will da weg. Zum Schutz vom Will, dass der halt auch ein normales Leben hat und nachdem der Hopper natürlich gestorben ist, ist das für sie alles doppelt Scheiße.
Aber im Endeffekt weiß man ja, wenn man die Post-Credits-Szene von der letzten Folge von der dritten Staffel sieht, weiß man eigentlich schon, dass der Hopper überlebt hat, oder?
Warum?
Weil da hast du die gesehen, die Post-Credits-Szene?
Nein.
Da siehst du quasi so einen russischen Gulag, so ein Gefängnis, und dann gehen zwei so Russen also einen Gang entlang und sie wollen jetzt dem Monster irgendwann verfüttern. Und dann möchte einer ein Tier aufsperren und sagt, nicht den Amerikaner. Und dann gehen sie eine Tür weiter.
Ah.
Und dann weißt du schon, okay.
Ja.
Russen-Experiment und Russen-Explosion kann der Hopper bei den Russen sein.
Ja, okay, doch, die Szene habe ich gesehen, aber da war ich mir dann auch nicht ganz sicher, ob sie vielleicht einen Murray oder so auch noch vielleicht erwischt haben. Und sagen wir mal so, dass in einem russischen Gefängnis mehr als nur ein Amerikaner sitzt, hätte mich jetzt auch wieder nicht gewundert. da habe ich mal alle, also tatsächlich, so traurig ich es gefunden habe, weil ich den Hopper sehr, sehr gern mag.
Bester Mann.
Habe ich mir gedacht, es ist schon mutig. Also jetzt trauen sie sich ja dann doch einmal was, dass sie einen von den richtigen Hauptdarsteller rausnehmen.
Ja. Nein, sonst nicht. Sie machen wirklich nur allerweil so schnell eingeführte und dann abgesagelte Charaktere, die lassen es dann sterben. Aber so im Großen und Ganzen von dem Kernteam oder auch die, wo da teilweise auch dazukommen, so wie jetzt auch die Robin zum Beispiel, die bleiben. Da gibt's nichts. Wir müssen gerade mit dann so andere Charaktere draufgehen, wo man sagt, okay, die hat mir jetzt ins Herz geschlossen und dann sagelt man es schnell ab.
Die Robin finde ich auch einen sehr sympathischen super, Charakter.
Super.
Also die mag ich eigentlich auch ganz gern. Jetzt fällt mir gerade ein, die vierte Staffel darf für dich ein bisschen frischer sein wie die dritte. Mhm. Deswegen erkläre ich jetzt gar nichts mehr. Du darfst jetzt mal erklären, um was es in der vierten Staffel okay. geht.
Ja, du aber noch den Ereignissen in Hawkins und das Dahinscheiden, das vermeintliche Dahinscheiden vom Hopper ziehen die Winona Ryder und ihre Kinder samt Elfie nach Kalifornien, war das, gell? Mhm. Die Zurückbleibenden in Hawkins versuchen, so gut wie es geht, mit der ganzen Sache glatt zu kommen. Der Dustin und der Mike, die kommen in so eine Clique dazu, den, wie heißt es,
Hellfire
Club, genau richtig. Kommen zu dem Hellfire Club dazu, da wo man auch meint, wo leck, was werden sie denn da treiben? Und da war es im Endeffekt bloß ein Club, wo es auch dieses Dungeons and Dragons Spiel machen. Der Lucas wiederum versucht irgendwie in Richtung, mehr Anerkennung, versucht dann beim Basketballteam unterzukommen und hat eine richtig coole Will Smith Frisur, also Will Smith in Richtung Prinz von Bel Air Frisur. Genau. Im Endeffekt haben wir mir jetzt ganz viel aufgesplittete Handlungsstränge, die dann hoffentlich bald wieder alle zusammenlaufen. Und das fand ich ziemlich cool, dass man sagt, man reißt die Gruppe jetzt auseinander und jeder hat sein eigenes Abenteuer im Endeffekt und jeder muss irgendwas machen und erledigen und am Schluss oder in der Mitte fügt sich das dann wieder alles zusammen. Und der Schachzug war ziemlich cool, weil die Dynamik zwischen den Charaktere finde ich immer Weltklasse, weil das einfach so ist wie bei S oder eben Stand By Me, so die eingeschworene Teenie-Clique oder Jugendklicke und in dem Moment, oder in dem Fall haben sie jetzt eben auseinandergerissen und dann, wenn sie eben wieder mal zusammenkommen oder aufeinandertreffen, dann ist die Freude natürlich umso größer. Und auf diese, dass man jetzt so viele Handlungsorte hat, fand ich das trotz der langen Spielzeiten vor einigen Folgen extrem kurzweilig, weil eben immer was passiert und immer irgendwo eine brutale Dynamik drin ist.
Ich finde, das ist ja gerade bei den letzten Folgen extrem aufgefallen, wie kurzweilig das ist.
Voll.
Also, ich meine, 150 Minuten, 80 Minuten, ich glaube auch die letzte Folge von dem ersten Teil von der vierten Staffel hat ja auch um die 70 oder 80 Minuten oder so dauert. Ja. Und mir ist das alles so kurz vorgekommen, weil voll. Eben ständig Schlag auf Schlag irgendwas passiert und du fieberst da so mit. Und also da muss ich echt sagen, vierte Staffel hat mir das nochmal um einige stärker wiedergegeben, dass ich jetzt gerade ein Kind bin, das sie eben da eins dieser Abenteuer anschaut. Die dritte Staffel fand ich zwar insgesamt cool, aber diesen Handlungsstrang mit den Russen fand ich irgendwie affig. Also,
Gott, du kriegst jetzt in der vierten nur viel mehr Russen. Also ja, wir haben schon, nämlich nur einen Handlungsstrang eben, dass der Hopper ja jetzt wirklich bei den Russen ist und in einem Gulag gefangen ist und Gleisbau machen soll die Gleise bauen. Und der versucht im Endeffekt mit der Joyce Kontakt aufzunehmen und zum sagen, hey Freunde, ich lebe noch und versucht die meiste Zeit aus dem Gefängnis rauszukommen. Das war eher so ein Handlungsstrang, wo ich sage, das hat sich ein bisschen, er lässt halt endlich mehr raus da, weißt, das war halt oftmals.
Das hat sich gezogen, ja.
Ja, wo man dann sagt, okay, jetzt hat er es, aber wieder nicht, das, scheiße.
Das fand ich nicht so abwegig, wie dass ein riesiger Tunnel unter der Mall ist, wo dann die Russen irgendwelche Experimente machen, weil, dass er in Russland in einem russischen Gefängnis ist, ja. Okay, bin ich dabei.
Aber das ist der Kalte Krieg, Alter. Die haben Amerika in der dritten Staffel schon unterirdisch invasioniert, Alter.
Ah, so. Ja, da kenne ich mich geschichtstechnisch nicht so gut aus.
Ja, das ist ja im Endeffekt, das werden ja so Sachen aufgriffen, eben das mit dem Kalten Krieg oder die Angst da vor in der Zeit vor die Russen und so Geschichten und wo jetzt im Endeffekt in der vierten Staffel die Satanic Panic aufgegriffen wird, wo in die 80er die Leute alle Angst gehabt haben vor Satanisten und so Geschichten, wo dann so Serienkiller umgegangen sind wie der Richard Ramirez, der Night Stalker und so und alle haben sie irgendwie Angst gehabt, eben auch vom Metal und was weiß ich und das war aber ziemlich cool, dass die es da mit einfließen haben lassen. Ja. Und apropos Metal, da kommt dann ein ziemlich cooler neuer Charakter dazu, und zwar ist es der Eddie, der Chef vom Hellfire Club, und das ist mein absoluter Favorit gewesen in der Staffel. Den fand ich super.
Den fand ich auch top. Also am Anfang habe ich mir gedacht, ja, führt es wieder ein neuer Charakter ein. Und natürlich ist der irgendwie mit den Kindern da im gleichen Club, wobei der tausendmal älter ausschaut wie alle anderen und
dann Drogen verkauft. Ist jetzt das so, soll jetzt das andere Arschlochseite, wo jetzt der letzte Mal gestorben ist, oder Billy, was sagt, ist das ein Depp wie der Billy? Sag ich, weiß es nicht. Es kann schon sein, dass der in die Richtung geht. Weil meistens sind die, wo Metal hören, handeln meistens die Besen. Aber in dem Fall war er eigentlich einfach der coolste. Cool ist also sein Name im Endeffekt, Eddie, entweder Eddie Van Halen oder der, das, das Zombie-Maskottchen von Iron Maiden heißt ja auch Eddie. Mhm. Zum Beispiel,
Ja, erklär mir, was mit dem Eddie passiert.
Der Eddie, der wird des Mordes bezichtigt an einem Mädel. War das Chrissy, kann ich sagen?
Ach, keine Ahnung.
Ich glaube, das ist die Chrissy.
Opfer Nummer 1, da die es nennen.
Was?
Opfer Nummer 1.
Die möchte bei ihm einen Stoff kaufen. Aber die Chrissy, ich nenne es jetzt einfach Chrissy, weil ich glaube, dass sie wirklich so geheißen hat. Die Chrissy wird verfolgt oder wird fühlt sich verfolgt und hat Halluzinationen und versucht die oder hat vor, dies mit den Drogen zu unterdrücken. Das ist gerade ein ganz blöder Zeitpunkt, wie sie drauf geht, weil das im Camper ist vom Eddie und seinem Onkel. Im Endeffekt, also wenn da jetzt in der Serie jemand draufgeht, der diese Visionen hat, dann wird ihm quasi alle Arme austraut und ja, man blirrt aus die Augen und kriegt dann am Schluss noch das Knackbrocher und die Dame scheidet dahin und jeder meint, der Eddie war's, der Sündenbock. Erstens hört er Metal, zweitens ist er ein Satanist mit seinem Hellfire-Club-Shirt, der muss das gewesen sein.
Ja, richtig. Und die fleißigen Bürger von Hawkins glauben das natürlich auch sofort und verfolgen ihn.
Ja.
Der Eddie hat eigentlich dann nur noch ein paar Freunde und zwar natürlich unsere Kids. Er versteckt sie und der Dustin und Co. versuchen ihm halt da zu helfen und versuchen auch das Rätsel herauszubekommen, warum jetzt da die anderen oder warum die Chrissy stirbt. Beziehungsweise, ich habe ja gesagt, Opfer Nummer 1, es sterben auf die gleiche Art und Weise noch zwei Leute. Und sie vermuten schon, dass das eventuell wieder was mit der Schattenwelt zu tun hat.
Ah, witzig.
Und natürlich haben sie recht. Und dieses Mal ist es nicht ein Mindflayer oder ein Dermogorgon, sondern es ist dieses Mal der Vecna.
Genau.
Und der Vecna ist einmal einer aus der Schattenwelt, der tatsächlich auch menschenähnliche Züge annimmt.
Genau, und interagiert mit den Kids und redet auch mit einer und so. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen hat, aber ich fand, dass die Staffel filmtechnisch ganz stark angelehnt war an Nightmare in Elm Street. Das war einer von den ersten Kills quasi von der Chrissy. Das war auch ganz stark an Nightmare irgendwie angelehnt, meiner Meinung nach, wo es dann quasi so über die Wand da raufgezogen wird und da an der Decke hängt. Da habe ich schon gedacht, aber zwick, das ist ganz stark, erinnert das an Freddy. Mhm. Und dann auch, dass der Eddie dann verfolgt wird. Das ist ja in Nightmare 1 auch so, dass der Freund von dem Mädel, das da dahin scheidet und an der Decke dahin geschleift wird, dann auch des Mordes bezichtigt wird. Und natürlich S, also wo dann die Markierten, die Halluzinationen haben, spezielle Geheimnisse immer vorgehalten werden oder die Leute, die ein schlechtes Gewissen haben, denen werden die Sachen vorgehalten und das Böse versucht quasi die Kids psychisch in den Tod zu treiben. Und das fand ich schon stark an S angelehnt. Und auch mal in einer Szene haben wir dann einmal explodierende Luftballons, da Blut drin ist und so. Da, das ist dann schon hübsch eindeutig gewesen für mich.
Der Vecna sucht sie nämlich lauter Opfer, die Depressionen haben. Und eine, die jetzt mittlerweile starke Depressionen hat, weil ihr Bruder, der Billy, gestorben ist in der letzten Staffel, ist die Max. Und ich glaube, das ist die vierte Folge, wo ja so ein bisschen der Showdown dann kommt, wo Max dann eigentlich kurz davor ist, dass sie vom Wegner umgebracht wird.
Ja.
Boah, also es ist selten, dass ich von einer Serie oder von einem Film so dermaßen gepackt werde, dass ich sogar schwitze. Aber da war es der Fall. Ich habe mir dann einfach nur die ganze Zeit gedacht, boah, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht.
Ich war da fest davon überzeugt, dass die drauf geht. Ich meine, jetzt ziehen sie es durch. Jetzt ist es schon so die Einführung gewesen mit, man sieht da noch in Hintergrund in Flashbacks so von früher und mit dem Bruder und mit den anderen Kids und so. Ich meine, jetzt ziehen sie es durch. Jetzt halten sie da als Zuschauer nochmal so richtig einen hier und sagen, hey, so schön war's mit der Max und dann scheidet sie da hin.
Ja, nein, da scheidet sie nicht dahin, weil die anderen finden heraus, dass sie gerettet werden kann, oder sie haben eine Theorie, dass sie gerettet werden kann, wenn sie zu einer schönen Erinnerung wieder zurücklaufen kann. Und dazu gehört vielleicht auch Musik. Und die Max hört die ganze Zeit Kate Bush mit Running Up That Hill. Und die Folge endet dann so, dass die anderen ihr die Musik vorspielen und sie dann da vom Wegner davor rennen. Co. Und das, also zum einen, seitdem kenne ich das Lied. Und zum anderen Hammer. Also wirklich hammergeil. Als die Folge aus war, habe ich zu meiner Frau gesagt, boah, leck, Gott sei Dank. Und gleichzeitig, wow, war das eine richtig gute Folge. Also das war richtig stark.
Auf jeden Fall. Wirklich, wirklich super. Gut, im Gegenzug, wir haben ja halt von unserer eigentlichen Hauptcharakterin, der Elfie, von der sehen wir eigentlich nicht viel an Action, weil sie ja ihre Kräfte verloren hat. Durch das, dass im dritten Teil der Hopper den Ding geschlossen hat, den Übergang in die andere Dimension, kann die Elfie nimmer, das heißt, zaubern sagt man nicht, sie kann ihre Kräfte nicht mehr hernehmen. Und sie hat es da drüben in Kalifornien auch nicht leicht. Und das hat mich auch ein wenig genervt, muss ich sagen. Vor allem, sie stellt sich schon gescheit als Hopperl hin, muss man auch sagen, im Endeffekt. Dann, wenn es dann versucht, für alle Leute ihre Kräfte herzunehmen und so und bringt halt dann nichts auf drei und alle lachen es aus, haben wir gedacht, ah, reißt hier mal ein kleines bisschen zusammen.
Okay. Also für das, dass sie ja von Haus aus schon so ein verschlossener Charakter ist, weil sie ja in einem Labor groß geworden ist, mit relativ wenig Interaktion mit anderen Kindern oder also mit anderen richtigen Kindern, sage ich jetzt mal, habe ich das schon realistisch gefunden, wie sie sich da verhält. Also ich hätte es jetzt wirklich affig gefunden, wenn sie jetzt so dieses normale Teenie-Leben geführt hätte, weil das hätte einfach eine Bast. Also für alle, die bis jetzt noch weitergehört haben und Stranger Things noch nie gesehen haben, sie ist wirklich, gerade in der ersten Staffel, eine, die sagt nur ganz, ganz wenig. Also gleich am Anfang von den ersten Folgen habe ich gedacht, sie kann nicht mehr sagen, außer das Wort Nein. Sie reden am Anfang auf sie ein und da sagt sie noch gar nichts. Und irgendwann stellen sie ihr halt dann eine Frage und dann kommt immer nur so, nein, nein. Da fand ich es halt dann schon fast wieder sehr, sehr gut, wie sie da reagiert hat.
Okay.
Natürlich ist es eine total Dreckssituation und ich hasse Mobber wie die Pest da gerade dann bei solchen Schulen. Und auch die eine Tussi, die sie da die ganze Zeit mobbt, hat alles verdient, was die in ihr Gesicht reingekriegt, mit Referenz, was die Elfie dann ins Gesicht reinhaut. Aber ja, das sind jetzt Details, da müssen wir jetzt nicht so direkt drauf eingehen.
Ja.
Aber du hast recht, also sie hat ihre Kräfte verloren und es geht halt dann ein Stück weit darum, sie wird von einem ehemaligen Labormitarbeiter dann aufgesucht, dann auch darüber informiert, dass die Regierung auf der Suche nach ihr ist und er einen Weg kennt, wie sie an ihre Kräfte zurückkommen kann. Jo, und weil man da nicht ganz so viele Optionen dann hat in dem Moment, sagt die Elfie dann, okay, vielleicht mehr oder weniger freiwillig, komm ich mit und schauen wir das Ganze mal an und trifft da wieder auf den Papa.
Mhm, genau, das Arschloch.
Das Arschloch.
Da, wo ich eigentlich gedacht habe, Gott sei Dank, dass der weiter ist.
Ja.
Aber man hat ja sein Ableben in der ersten Staffel quasi nicht direkt gesehen, oder? Man hat gesehen, dass der Demogorgon auf einem hingesprungen ist und so. Man hat jetzt das nicht so gesehen. Aber ja, einer von den Hasscharaktere und ich hätte eigentlich gehofft gehabt, mir hätte man nach der ersten Staffel hätte sie erledigt, aber dabei nimmt er nochmal in der vierten einiges an Platz ein.
Ja, richtig. In der vierten hat man nämlich mehrere Flashbacks, die die Elfie dann nämlich ja selbst miterleben kann, durch das Nina-Projekt von ihrer Kindheit. Und da sieht man dann auch, wie der Papa mit den anderen Kindern, mit den anderen Nummern umgegangen ist und was die für psychokinetische Wettbewerbe da eigentlich durchgeführt haben. Die Elfie ist da, als sie ein kleines Mädel war, immer wieder von dem Henry, das einer von den Betreuern war, von dem Labor, ja, so ein bisschen unter die Fittiche genommen worden. Der hat ihr ab und zu mal ein paar Tipps gegeben, wie es halt sie verhalten soll oder wie es mit ihren Kräften umgehen soll. Sie merkt dann auch, wie der von anderen Labormitarbeitern dann misshandelt worden ist, oder? Kann man das so nennen?
Ja, verprügelt.
Verprügelt worden ist und möchte ihm halt dann auch helfen, weil ja die Elfie auch nicht für sich eine Gute ist. Tja, leider hilft sie da nicht unbedingt dem Richtigen. Mike, warum?
Ja, weil derjenige, der Nummer 1 war und der so stark geworden ist, dass er der Brenner in den Nacken Implantat rein hat, das seine Kräfte hemmt. Er sagt quasi zur Elfie, er kann nicht fliehen mit ihr, weil er hat den Tracker drin im Hals. Sie müsse doch den rausnehmen. Und sie tut das dann, sie nimmt den Tracker raus, macht ihn kaputt und setzt somit seine Kräfte wieder frei. Gerade, dass der Henry nicht so nett ist oder seine Kräfte für das Gute einsetzt, merkt sie dann zu spät und der metzelt quasi dann die ganzen anderen Probandenkinder nieder.
Genau. Und möchte dann sie am Schluss auch noch killen.
Aber sie setzt sie zur Wehr und löst ihn im Endeffekt auf und schmeißt ihn in die andere Dimension und macht so quasi den ersten Dimensionsriss auf und verbannt ihn ja, in die andere Welt.
Und da sehen wir dann, dass aus ihm dann der Wegner wird. Er ist praktisch der Bösewicht in der vierten Staffel, der die anderen Opfer, über die wir vorhin gesprochen haben, getötet hat und auch die Max töten wollte.
Genau.
Das finden nämlich auch in der Zwischenzeit die anderen raus in Hawkins. Also Nancy, Steve, die anderen Kinder, also Max, der Lucas, der Dustin, die kriegen das dann alles in der Zwischenzeit raus. Und der Eddie ist mit dabei und die machen einen Ausflug durch die Tore, die in Hawkins nämlich da in der Gegend waren, wo die Opfer gestorben sind. Und sie machen einen Ausflug in die Schattenwelt, treffen dann da auf den Wegner, oder?
Mhm.
Und machen sie dann für das Staffelfinale bereit, ihn zu töten.
Genau. Wo ich auch noch sehr cool fand, dass der Vater vom Wegner, das ist der Robert England. Das ist die Szene, fand ich sehr geil. Das geht schon mal los. Der Robert England, der spielt den Victor Creel. Und also wer Robert England nicht kennt, also das ist der Freddy Krüger aus den Nightmare on Elm Street Filme. Und sie wollen den quasi interviewen, die Robin und die
Nancy.
Und da gibt's eine ganz coole Hommage an Hannibal oder Schweigen der Lämmer, wenn's den Gang entlang gingen mit den ganzen Psychopathen. Und der Robert Englund dann da sitzt und mit seiner rechten Hand noch Kratzer reinmacht in den Tisch. Ah, ja, das ist er, der Freddy. Quasi, die Staffel ist ja schon ganz stark an Nightmare on Elm Street angelegt und da noch ein Cameo drin vom Robert Englund, fand ich sehr cool.
Hab ich nicht gewusst.
Hast du nicht gewusst?
Na, haben wir wieder mal was gelernt. Nicht schlecht, Mike.
Da schon her.
Genau. Wir haben eigentlich jetzt im Endeffekt schon sehr viel erzählt, was eben in der vierten Staffel dann passiert. Es endet auch dann damit im großen Finale, dass dann die Elfie, die ihre Kräfte wieder erlangt hat, weil sie hat ja diese ganzen Flashbacks dann gesehen, weißt du jetzt auch, dass sie gar nicht diejenige war, die die ganzen Probleme verursacht hat, sondern dass das ja eigentlich der Henry war, der Wegner, und sie ja dafür gesorgt hat, dass ja die anderen in dem Labor, unter anderem der Papa, verschont worden sind, weil sie den ja zerstört hat, und kriegt dann dadurch ihr Selbstbewusstsein die Kräfte wieder zurück und kämpft dann zum Schluss in der Schattenwelt über Gedanken, also, oder wie nennt man das? Sie hat es Huckepack genannt.
Huckepack, genau. mit der klassischen Badewanne mit Salz aufgelöst und lässt quasi ihren Geist auf Wanderschaft gehen und ist dann quasi auf der anderen Seite drüben und nimmt den Kampf mit dem Vecna auf.
Genau, rein über ihre geistigen Fähigkeiten.
Genau.
Weil sie ist ziemlich weit weg von Hawkins und schafft es halt dann nicht rechtzeitig nach Hawkins durch die Tore dann zum Vecna. Sie kann aber durch ihre telepathischen Kräfte immer wieder halt dann sie zu ihren Freunden hindenken und kriegt halt dann damit, was die da planen, dass die eben da den Kampf gegen den Vecna aufnehmen und beschließt eben dann über die Max, dass sie ganz fest an sie denkt, über diese Salzwanne gegen den Vecna zu kämpfen. Und der Vecna, der hat es halt auf die Max abgesenkt, weil sie ist ja die potenzielle vierte Opferdame, um nämlich, was passiert, wenn er sein viertes Opfer getötet hat?
Dann wird aus der anderen Welt und unserer Welt eins, quasi die andere Welt kommt zu uns rüber, schwappt rüber. Das möchte der Vecna. Der hat quasi die ganze die Kräfte oder die Lebensenergie rausgezogen über die Jahre und hat sie gestärkt und jetzt versucht er den finalen Schlag, um die andere Seite auf unsere Welt loszulassen. Bam.
Genau, bam. Ja, und in diesem ikonischen Kampf, wo unsere Freunde sie dann auch auftrennen und da an mehreren Fronten kämpfen, wo unter anderem der Eddie ein ziemlich geiles Musikstück aus seiner Gitarre klimpert, und zwar Seek and Destroy von Metallica.
Na, das voll ist geil. Master of Puppets ist das.
Na. 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 Na.
Obi, your master. Master.
Hä? Echt? Ich war felsenfest überzeugt, das war Seek and Destroy.
Ich hab zuerst gemeint, das war Ding. Ich hab zu meiner Frau schon gesagt, hey, Shahid, it's Spence. Was hab ich gesagt? The Rider Lightning. Nein, das war nicht Rider Lightning, das war Master of Puppets.
Oh, scheiße. Also in meiner Version von Stranger Things ist Seek and Destroy Klaffer, bei der von Mike Master of Puppets. Oh, ich schäme mich gerade.
Nein, brauchst du nicht, dann schneiden wir es nicht aus. Mach weiter mit, spielt der Eddie Master of Puppets von Metallica und fertig.
Genau, spielt der Eddie Master of Puppets von Metallica und fertig. Da waren wir alle ziemlich beeindruckt, dass er das gespielt hat. Vor allem, warum er nicht Seek and Destroy spielt, das habe ich nicht verstanden.
Oder Creeping Death war hätte auch gut gepasst.
Ja. Oder Nothing Else Matters, dann war
aber kein
einziger von diesen Flugdämonen zu MI.
Aber das war wirklich saugeil, die Szene. Das war wirklich das fleischgewordene Musikvideo. Das hat so geil gepasst. Der fette Sound und dann die Blitze dazu oder überhaupt das atmosphärische Setting von der anderen Welt. Und Weltklasse. Hat echt saugeil gepasst.
Ja, leider opfert sie dann der Eddie und stirbt dann auch in diesem Endkampf.
Mhm.
Sehr traurig, weil der über die ganze Staffel hinweg dann doch irgendwie immer sympathischer geworden ist.
Voll.
Und die Elfie schafft es nicht ganz, ohne dass die Max verletzt wird, den Vecna zu besiegen oder aufzuhalten, weil er hat doch die Chance, dass er dann sehr nah an die Max rankommt, zertrümmert auch ihre Arme, ihre Beine.
Macht's blind.
Und lässt sie aus den Augen bluten, genauso, dass sie blind ist. Und es gibt dann eine Szene, wo sie stirbt. Und wo es dann so ausschaut, als wenn die Elfie dafür sorgt, dass sie dann vielleicht dann doch wieder zurück zu den Lebenden kommt. Und das ist echt für mich zumindest sehr krass gewesen. Ich habe vorhin gesagt, die vierte Folge fand ich richtig stark, wo die Max da davor gelaufen ist. Und ich finde, das kommt halt ihrem Charakter nicht zugute, dass man sie da so einen grausamen Tod sterben lässt.
Ja. Ich habe leise in mir einig geworden, ich sag's, wie es ist.
Okay.
Ich war sehr traurig.
Ja, dann ging es nicht mit mir so, das Nein. Ist ja schon mal gut.
So gerade passt, weil ich habe Wisch aufgehängt zu haben und habe mich keiner warnen gesehen, weil ich mit dem Rücken zur Couch gestanden bin, ich sag genau passt. Also auf der anderen Seite der Welt, hätte ich fast gesagt, der Welt, da kämpft der Hopper immer noch gegen die Russen und gegen eine Anzahl an Demogorgons und Demo-Hunde. Durch seine Vorkenntnisse der ersten Staffel weiß er, dass der Demogorgon gegen Feuer allergisch ist oder Muck oder Angst vor Feuer und versucht mit den anderen Russen und mit der Winona Ryder, die er quasi jetzt endlich gefunden hat, die zum Bekämpfen. Und das fand ich sehr cool. War wirklich eine coole Szene. Alter, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn du so jung bist, hast du keinen der Barbar schon mal gesehen?
Nein.
Ich habe mir in der letzten Szene aufgefallen, wenn er in der Arena steht mit dem Demogorgon, da sieht man ein Schwert am Boden liegen und das ist das Schwert von Conan. Und dann nimmt er es noch und dann macht er noch die Pose vom Poster von Conan der Zerstörer und macht den Demogorgon dann so richtig fertig. Das fand ich mega. Und das vor allem dann auch noch mit dem originalen Conan-Schwert. Sehr cool.
Ich fand's krass, wie viel er da abgenommen hat
in Russland. Voll krass, ja. Das ist heftig. Vor allem, ich habe noch nie so gern Mengen, weil ich mir gedacht habe, hey, der ist wie ich. Der hat einfach ein Ampedro und ist so ein 0815-Typ, weißt du? Und jetzt schaut er wieder aus. Jetzt ist der auch noch mager. Jetzt muss ich dann auch mager werden.
Vor allem, sie zeigen gleich am Anfang von der Staffel ja nur mal so ein bisschen Rückblick vom Ende von der dritten und da ist er richtig Swammerl.
Voll geil, und wenn der Kessel dabei raushängt.
Hat seinen Schnitt und auf einmal hat der kein einziges Gramm Fett mehr am Leib.
Ja, und apropos Schnitte, er zeigt dann einmal sein T-Shirt aus und dann sieht man, was soll der über das Jahr, das er jetzt weg war, mit ihm gemacht haben und hat den ganzen Körper verunstaltet und mit Schnitte übersät und wahrscheinlich auch auspeitscht worden oder so und das schaut schon krass aus. Er hat schon einiges mitmachen müssen.
Ja, ja.
Arme Sau.
Genau, jedenfalls. Auf der anderen Seite besiegt dann natürlich der Hopper mit der Joyce und dem Murray und nur einem anderen russischen Freund den Demogorgon und die Demogorgon-Hunde. Und da sieht man aber auch in einer Szene, dass die Russen, die diese Hunde und den Demogorgon da gefangen gehalten haben und untersucht haben, auch eine Kabine haben mit einem komischen Nebel da drin. Mhm. Und das schaut ganz stark nach einem Mindflayer aus. Das heißt, er ist immer noch nicht tot. Man vermutet doch sehr stark, dass es in der finalen Staffel von Stranger Things, in der fünften Staffel, eventuell dann doch wieder gegen den Mindflayer geht.
Ja, und der Ding ist ja auch nicht komplett draufgegangen, der Wegner, oder? Der ist ja auch bloß aufgehalten worden. Also ich schätze, es wird am Schluss, also die fünfte Staffel, wird nochmal so ein Kampf der Titanen werden.
Es wird einmal vom Dustin erwähnt, dass die Demogorgons praktisch die Fußsoldaten sind. Genau. Der Wegner ist so eine Art Sternegeneral und der eigentliche Boss ist eben der Mindflayer.
Genau. Und der Wegner macht im Endeffekt den Michael Myers Move, da fliegt er doch aus dem Fenster und dann ist er weg. Also man weiß, er hat jetzt nicht sichtbar aufgelöst und ich gehe mal fest davon aus, dass am Schluss vor der fünften oder im Laufe der fünften nochmal so einen richtigen Showdown geben wird zwischen den ganzen Besen und unsere Kids.
Genau, und der Showdown wird auf jeden Fall aber in Hawkins stattfinden, weil ihr habt vorhin gesagt, dass die Max kurzzeitig auch tot war. Sprich, der Wegner hat genau das erfüllt, was er haben wollte und das vierte Opfer ist gefunden. Auf einmal tut sich das Tor auf und zerstört die Hälfte von Hawkins, weil durch ein Kreuzschnitt, würde ich jetzt mal sagen, die Stadt gevierteilt wird und einige eben dann aus dem Ort flüchten bzw. abhauen und nicht mehr ganz so früh dann dort sind. Aber natürlich kommen zu der fünften Staffel für den Showdown alle wieder zurück. Der Hopper, die Elfie, der Mike, die anderen Kids und die Joyce und sie stehen dann am Ende der vierten Staffel auf einer Wiese, sehen auf das niederzerschmetterte Hawkins und sehen, wie eine sehr große Nebelwand sich hervortut. Und ich behaupte, dass ich da den Mindflayer kurz mal gesehen habe.
Ja, die Behauptung ist gar nicht so verkehrt.
Ja, genau.
Genau, es ist im Endeffekt jetzt ein riesiger Riss in die andere Welt. Und da kann jetzt im Endeffekt alles passieren.
Die Max hat durch ja irgendwelche Umstände überlebt. Man sieht nämlich in der Szene, wo dann die Elfie versucht, sie wieder zum Leben zu erwecken, einen Schnitt und zwei Tage später eben an Lucas mit seiner Schwester bei der Max im Krankenhaus sitzen. Mhm. Tja, man lässt es nur ein bisschen offen, wie viel Spielraum da die Elfie dabei gehabt hat, sie wieder zurückzuholen. Aber scheinbar lebt die Max noch. Allerdings ist die Frage, in welchem Zustand.
Mhm. Jetzt weiß ich nicht, kann man schon irgendwann sagen oder hat schon irgendwas geheißen, wann die fünfte kommen wird? Oder
2024.
Oh Mann, das ist ja ewig.
Naja, es ist dann nur eineinhalb Jahre.
Ja, ich meine, du sagst jetzt an Halloween oder so, dann hätte ich gesagt, ja, das ist ein guter Schnitt.
Nein.
Ah, verdammt, also, 2024.
Man muss ja sagen, je weiter fortgeschritten die Serie ist, umso mehr sieht man, wie das Budget wächst und wächst.
Mhm.
Und ich glaube, für die letzten drei Folgen oder so von der vierten Staffel sind jeweils irgendwie um die 30 Millionen ausgegeben worden. Wahnsinn.
Man sieht aber auch, wie unsere Hauptcharaktere wachsen und wachsen. Also jetzt haben wir schon ganz weit weg von die Kids aus der ersten Staffel. Also wir haben jetzt schon Heranwachsende.
Ja, klar. Ich meine, das ist ja immer das Problem, das man hat, wenn man mit Kinderdarstellern halt dann so eine Serie dann verrotreibt. Also ja. In der ersten und zweiten Staffel, da merkt man noch nicht so richtig den Unterschied. Aber gerade die dritte Staffel war schon ein Riesensprung und jetzt die vierte, ja, sie sind eigentlich keine Kinder mehr. Also
eigentlich
das
nicht.
Braucht keiner verzeihen. Umso cooler natürlich, dass es immer nur die gleichen Darsteller sind.
Auf jeden Fall.
Aber umso schwieriger halt dann auch, das nur weiterführen zu lassen. Also ganz am Anfang hieß es ja mal, sie wollen nicht mehr wie vier Staffeln machen.
Mhm.
Eben genau aus diesen Gründen. Und dann, glaube ich, war ja der erste Verzug, der dann da war, glaube ich, auch die Pandemie. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Kann gut sein.
Genau. Jetzt haben wir über eine Stunde über Stranger Things gelabert. Wir haben ja eventuell uns da ein bisschen zu viel vorgenommen mit der Zusammenfassung so halbscharig von den ersten drei Staffeln. Aber ich hoffe, wir haben ja dem einen oder anderen da draußen Bock gemacht auf die Serie. Wir können es auf jeden Fall sehr empfehlen. Und wir können ja jetzt nicht über eine Stunde über Stranger Things reden, ohne dass wir natürlich sagen, was hat uns gefallen und was hat uns nicht gefallen. Mike. Jetzt kannst du mir so richtig über den Will ablästern.
Ja, also der Will, wie gesagt, vor Anfang auch ein Winzler, zu Recht in der anderen Welt gefangen, zu Recht besessen vom Mindflayer. Seine Frisur ist genauso beschissen in der ersten Folge bis zur letzten Folge, einfach kacke. Und wie gesagt, er sitzt immer da und dann hängt ihm das Gesicht ab. Und dann, wenn alle anderen Spaß haben, dann, ja, ich bin nicht dabei und bla bla bla. Der Will ist nix, nein. Und wie gesagt, und die eine Folge mit die Street Kids da, die da einen auf Gangster X-Men machen, das hat mir auch nicht gefallen. Okay. Aber sonst hat mir alles gefallen. Alles. Und da gibt es halt bestimmte so Kleinigkeiten, die noch herausstechern, wie die Einwohner von Hawkins, die sie dem Mindflayer in der dritten Staffel quasi zum ja, Transformieren anbieten, die dann zum Schläz werden, die der Mindflayer in sich aufnimmt, fand ich super. Den verkappten Russen-Terminator fand ich sehr cool. Ja, in der neuen Staffel, wie gesagt, das Konzert vom Eddie war super mit Master of Puppets. Ein richtiger Magic-Moment für die Serie. Der Robert England-Auftritt war super. Also die Serie strotzt nur so von geile Ideen und bringt wirklich authentisches 80er-Feeling und ich liebe sie. Wer von den Duffer Brothers vielleicht noch mal was sagen möchte, das haue ich jetzt gerade noch schnell rein. Ich habe mir den Film The Hidden angeschaut. Ich glaube, der heißt noch im deutschen Zusatz Das Böse in dir oder so. Mit einem von den Sasgards. Den fand ich super. Also den kennt fast keiner. Den, glaube ich, gibt es ja bei uns nur auf DVD. Und der Film hat auch eine richtig coole Story und dann einen Twist ab der Mitte, der da richtig die Schuhe auszirkt. Und dann sagst du, ja, die zwei Typen, die Duffer Brothers, die haben's drauf. Die kannten einmal was richtig Cooles aufstellen. Und was haben's gemacht? Stranger Things. Passt alles zusammen. Ich liebe die Serie, bis auf Kleinigkeiten. Was sagst du?
Was sag ich? Mei, ich kann mich da eigentlich größtenteils anschließen. Also, ich liebe die Serie auch. Sie ist richtig geil mit den ganzen Referenzen. Ich mag dieses Nerdtum sehr. Und also das Zusammenspiel zwischen den ganzen Kindern, was mich einfach manchmal immer wieder ein bisschen verliert, ist, sind die Handlungsstränge von der Nancy, vom Jonathan und teilweise vom Steve. Also das, was wir mit dem Steve ab der dritten Staffel gemacht haben, fand ich sehr cool, weil ich mir dann gedacht habe, ja, jetzt lassen sie ihn einmal so sein eigenes Ding machen, schon natürlich auch mit dem Dustin und mit der Robin und so, aber er macht halt so eine richtige Charakterentwicklung durch. Und das fehlt mir, ehrlich gesagt, bei der Nancy und beim Jonathan, also vor allem beim Jonathan, total. Auch das, was in der vierten Staffel ist mit dem Umeinanderkiffen und was weiß ich, ja, das ist keine Charakterentwicklung, das ist einfach nur langweilig. Das ist das, was mich so stört.
Die haben sogar mal in echt beieinander, oder?
Der Jonathan und die Nancy.
Ja.
Ah ja, okay.
Ich habe meine Frau mir was gesagt, die mag dann ein wenig Gossip nachschauen, wenn es irgendwie eine coole Serie gibt. Und die zwei sind in Wirklichkeit auch ein Paar.
Mein Lieb.
Voll.
Ich wollte nur das kurz kommentieren wegen Will. Ich kann das total nachvollziehen, aber ich habe es ja auch ein bisschen zum Eingang schon gesagt. Für das, was der erlebt hat in der Serie, war alles andere ein bisschen strange, wenn der so fröhlich jetzt durchs Leben hüpft, wie halt der Rest, und sie halt dann denkt, ja, ist eh alles cool. Also wundert mich gar nicht, dass der Bub kaputt ist.
Okay, aber er braucht dann die Frisur? Aber mal davon abgesehen, zu seiner Verteidigung, die Frisuren von alle sind beschissen in der vierten Staffel, von alle.
Ja, das stimmt, das stimmt. Die 80er wieder mal, die,
ja,
80er.
Ja, voll, voll.
Na, genau, und ansonsten, unser Triple Threat ist, glaube ich, teilweise bedient und zum großen Teil einfach gar nicht, weil es ja doch mehr in Richtung Kinder geht. Also wir sehen höchstwahrscheinlich keine Titten, oder?
Nein.
Und Trompeten auch nicht?
Nein.
Aber tote Tiere, da
massiv, da gibt es einiges.
Da haben wir gerade in der dritten Staffel ja ein Feuerwerk an toten Ratten. Also
das stimmt.
Wer Ratten überhaupt nicht leiden kann, der wird sich denken, die dritte Staffel Stranger Things wird hoch und runter laufen wie Sau. Richtig geil.
Oder ist nicht sogar so, dass ein Hafer Kier sterben, meine ich dann in der dritten, oder? Oder ist es jetzt Wort, die war auf dem Feld die Kühe angefressen und umeinander liegen?
Ah, oh, das weiß ich nicht mehr.
Egal.
Mir war jetzt gerade nur das Reh eingefallen, das in der ersten Staffel stirbt.
Ja.
Und die Katze in der zweiten Staffel.
Sonst Thomas, meine ich, oder?
Ich glaube, sonst Thomas, mei.
Schaut es euch an und dann seid ihr mit, wie viel da die Viecher das gibt.
Genau, schaut es euch an und also sehr zu empfehlen. Es ist viel zu viel Handlung, als dass wir das in eine Stunde reinpacken könnten. Also Kani hätte es natürlich locker geschafft. Da waren der Mike und ich einfach bloß dabei gewesen, dass wir ab und zu mal nicken und sagen, oh. Und ja, vierte Staffel, meiner Meinung nach die beste.
Mhm.
Ja, deswegen.
Okay, mit.
Ihr könnt es voll und ganz genießen, wenn ihr noch gar nichts mehr anfangen könnt, wenn wir jetzt da ein bisschen Bock drauf haben. Viel Spaß bei Stranger Things und beim Abenteuererleben und ans Zurückfühlen mit Filmen wie E.T., die Goonies oder Nightmare on Elm Street.
So oder Poltergeist oder Stand by Me oder
ja.
Stephen King's S oder allgemein Stephen King. Also dieses Kleinstadt-Setting da mit Kids, die sich zusammen heraufen gegen eine Übermacht und so, das ist schon ganz stark alles an Stephen King angelegt. Und ja, Balsam für die Seele.
Ich folge ihm auf Twitter und ich glaube, der hat in den letzten Wochen so viel über Stranger Things geschwärmt wie wahrscheinlich die halbe Twitterschaft.
Okay, da kann ich verstehen.
Ja. Ja. Ansonsten, ihr dürft natürlich auch weiterhin fleißig unseren Podcast hören. Gebt uns Tipps und Anregungen, was wir als nächstes besprechen sollen. Mayhem haben wir schon ganz oben auf der Watchlist. Das werden wir auf jeden Fall machen. Aber
überhaupt Filme, wünscht euch Filme mit der Samara Weaving, die schauen wir immer gern.
Genau, Drahtseilfilme mit ihr und schickt es uns, dass wir dann da mehr zu besprechen haben. Also,
ob Jugendfeier oder nicht, scheißegal.
Okay. Das darf sich selbst damit entscheiden, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, unbedingt.
Ansonsten viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß beim Zugucken von Stranger Things und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast
der Welt. Ich sag jetzt nicht, oder von Hawkins. Sag ich nicht.
Sag ich nicht. Sag's bitte nicht.
Sag's nicht. Ich sag's nicht. Das sparen wir uns.
Bis dann. Ciao.
Servus, pfiat euch.